Ich lese aus Jeremia 14, Vers 1 bis 9. Das ist der Predigttext nach der Luther-Übersetzung. Dies ist das Wort, das der Herr zu Jeremia sagte von der teuren Zeit. Juda liegt jämmerlich, ihre Tore stehen eilend, das steht kläglich auf dem Felde, ist zu Jerusalem ein Großgeschrei. Die Großen schicken die Kleinen nach Wasser, aber wenn sie zum Brunnen kommen, finden sie kein Wasser und bringen ihre Gefäße leer wieder. Sie gehen traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter. Darum, dass die Erde lechzt, weil es nicht regnet auf der Erde, gehen die Ackerleute traurig und verhüllen ihre Häupter. Denn auch die Hinden, die auf dem Felde werfen, verlassen die Jungen, weil kein Gras wächst. Das Wild steht auf den Hügeln und schnappt nach der Luft wie die Drachen und verschmachtet, weil kein Kraut wächst. Ich, ach Herr, unsere Missetat haben's ja verdient. Aber hilf doch um deines Namens willen, denn unser Ungehorsam ist groß, damit wir wieder dich gesündigt haben. Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Warum stellst du dich, als wärst du ein Gast im Lande und ein Fremder, der nur über Nacht daran bleibt? Warum stellst du dich wie ein Held, der verzagt ist, und wie ein Riese, der nicht helfen kann? Du bist ja doch unter uns, Herr, und wir heißen nach deinem Namen. Verlass uns nicht.
Ich bete. Danke, guter Gott, dass du ein Gott bist, der sich mitteilt, der mit uns redet. Danke für dein Wort. Danke, dass wir jetzt gemeinsam darüber nachdenken können und dass du zu uns reden willst. Hilf, dass wir recht hören, dass jeder für sich hört, das, was du ihm sagen willst. Hilf uns dabei durch deinen guten Geist. Amen. Liebe Gemeinde, vermutlich erinnern wir uns alle noch an das Jahr 2018. Ist ja noch nicht so lange her. Und eben die lange, sehr lange, niederschlagsarme Zeit von April bis in den Herbst hinein. Bis heute sind die Folgen zu spüren. Die Grundwasserspiegel sind vielerorts immer noch nicht wieder auf Normalstand. Nun hat uns diese lange Trockenheit akut damals ja nicht so zugesetzt wie die in den Tagen Jeremias. Selbst hier in der fränkischen Schweiz, die in früheren Jahrhunderten ja aufgrund der geologischen Situation immer über Wasserarmut klagen musste, hat niemand hier 2018 Durst gelitten. Maximal waren Autowäschen und Rasensprengen in einigen Kommunen nicht mehr erlaubt. Zur Zeit Jeremias war die Trockenheit lebensbedrohlich. Selbst die Reichen, die ihre Mägde und Knechte ja überall hinschicken konnten, um dort Wasser für sie zu holen, sie bekamen genauso wenig Wasser wie die Normalbevölkerung und die Armen. Es war einfach überall trocken. Die Brunnen waren überall versiegt. Und die Bauern fürchteten natürlich um ihre Ernte. Das allerdings haben sie auch 2018 getan. Aber eben auch da nicht mit diesen verheerenden Folgen wie damals zur Zeit des Jeremia. Und der Prophet blickt auch in die Natur und beschreibt uns die Ausmaße dessen, was damals geschehen ist und was ja für Trockenheit heute noch genauso gilt. Die Hirschkuh, die ihre Jungtiere hegt und pflegt, Urbild der Mütterlichkeit. Sie ließ ihre Jungen im Stich, weil sie nirgendwo mehr Grün fand, das sie fressen konnte. Und der Wildesel, dessen Markenzeichen es eben war, dass er ungeheuer genügsam und stressresistent war, er konnte nur noch nach Luft japsen. Eine totale Krise, eine Katastrophe für das ganze Land, für alle Lebewesen. Heute ist oft von der Klimakatastrophe die Rede. Das, was Jeremia beschreibt, das könnte in 10, 20 oder vielleicht auch erst in 40 Jahren auch bei uns geschehen. Wir haben bei uns in unserem Land in Deutschland ein sehr ausgeklügeltes Wassermanagement. Viele künstliche Stauseen oder eben die großen natürlichen Seen, die in die Wasserversorgung einbezogen sind, wie beispielsweise der Bodensee, der bis hinauf nach Stuttgart Millionen von Menschen mit Wasser versorgt. Doch Wasser, das sagen alle, wird die Ressource sein, die knapp, sehr knapp wird und um die zukünftig Kriege geführt werden. Noch ist es bei uns und in den gesamten gemäßigten Klimazonen dieser Erde eine Krise, noch keine Katastrophe. Doch die haben wir schon in den Regionen, in denen es deutlich wärmer und eben immer schon trockener gewesen ist. Nun soll es heute hier nicht um Fridays for Future und um die Klimaveränderung gehen. Diese biblische Katastrophe aus der frühen Wirkungszeit des Propheten Jeremia, also irgendwann vor 609 vor Christus, sie zeigt uns einmal, dass Krisen und Katastrophen immer schon zum Leben der Menschheit dazu gehört haben. Krisen und Katastrophen, die ganze Regionen betreffen, viele Menschen, manchmal länderübergreifend und eben bis dahin ganze Kontinente, so wie jetzt im Moment eben Australien. Erst die Feuerkatastrophe und jetzt die Flutkatastrophe zu erleiden hat. Und viel häufiger, und das will ich damit hineinnehmen, weil es uns näher kommt noch einmal, gibt es die kleinen, in Anführungszeichen, sie sind für die Betroffenen meistens groß genug, die vielen kleinen Krisen und Katastrophen in unseren Familien, Ehen, Nachbarschaften, Firmen, Kirchen und so weiter. Wo Menschen sind, da wird es eben auch immer von ihnen als solche empfundene Krisen und Katastrophen geben. Und die Frage ist ja dann immer, und das heute vermute ich mehr als je zuvor, dank der Allgegenwart von Funk und Fernsehen und der sozialen Medien im Internet, die Frage ist immer reflexartig sofort, wer hat Schuld? Und meist wird dann auch recht schnell ein Schuldiger oder werden Schuldige ausgemacht, benannt und öffentlich an den Pranger gestellt. Und auch da sind die Medien meist ganz vorne weg. Manchmal geschieht das durchaus mit einer gewissen Berechtigung, allzu oft aber auch, und das haben wir auch schon immer wieder mitbekommen, voreilig und vor allem allzu sehr vereinfachend. Krisen und Katastrophen gehören zu unserem Leben. Und es ist eine durchaus berechtigte, ja eine wichtige Frage, wie es dazu gekommen ist, was zu dieser Situation geführt hat. Doch die Frage nach einem oder meinetwegen auch mehreren Schuldigen, sie verkürzt diese Suche nach den Hintergründen und der Geschichte dessen, was jetzt da auf der Tagesordnung steht, höchst unsachgemäß. Denn die Folge ist allzu oft diese Denke. Wenn wir den Schuldigen kennen, dann wird schon alles wieder gut werden. Dann können wir fröhlich weitermachen wie bisher. Bei dem muss sich was ändern. Ich bin fein raus aus dem Schneider. Und ein Beispiel erleben wir in diesen zurückliegenden anderthalb Jahren in unserer Zeit. Gegen die Klimaveränderung wird seitdem kräftig protestiert. Und nicht mehr nur Schüler oder Studenten, sondern auch viele Menschen meiner Generation und auch eurer Generation gehen dort mit. Viele, immerhin ein Fünftel der Bevölkerung im Durchschnitt, wählen Grün. Und wir haben in Bayern mit großer Mehrheit für das Volksbegehren für die Bienen gestimmt. Und Schuldige für all die Schwierigkeiten, die Krise des Klimas und was sonst noch alles so dazugehört, sind ausgemacht. Die Energiewirtschaft, die Automobilkonzerne und die Landwirte mit ihrer Überdüngung. Und was sie sonst noch so Schlimmes tun. Und wir, und so sage ich jetzt mal ganz bewusst sehr verallgemeinernd und weiß, dass man das durchaus differenzieren könnte oder vielleicht müsste. Aber ich glaube, manchmal tut es gut, eben so verallgemeinert auch zu fragen, um uns alle mit hineinzunehmen. Wir fliegen fröhlich weiter durch die Weltgeschichte und möglichst einmal im Jahr in fernste Regionen dieser Erde. Und die Zahl der Kreuzfahrtschiffe nimmt immer mehr zu. Gerade habe ich gelesen, wird in Wismar eins gebaut mit 20 Stockwerken. 20 Stockwerke nach oben und ein Schiff mit fast 400 Meter Länge. Ein gewaltiger Koloss, der dann mit dem Schwerdiesel, Schweröl demnächst über die Meere tuckert und sicherlich wunderbar ins Klima passt. Wir machen also weiter wie zuvor. Wir könnten jetzt manche Beispiele weiter anführen, die das deutlich machen. Eben auch die, die protestieren, auch die, die Grün wählen und. Wir machen weiter wie zuvor, weil die eigentliche Schuld haben ja die anderen. Die müssen halt was ändern. Es bleibt festzuhalten, Krisen und Katastrophen fordern uns heraus. Sie lassen uns fragen, was dazu geführt hat, was falsch gelaufen ist. Und diese Suche nach den Gründen halte ich für absolut geboten. Gott hat uns doch nicht einen Verstand gegeben, dass wir ihn beim Kreuzworträtsel aufbrauchen. Die Suche nach den Gründen ist geboten. Und hätte die Menschheit nicht immer schon so gefragt, dann wüssten wir heute über die Dürre von 2018 genauso wenig wie die Menschen zur Zeit Jeremias damals über die dortige. Diese Frage nach den Fehlern und Gründen, die muss allerdings dabei eben in die Zukunft gerichtet sein. Es geht nicht darum, in alten Geschichten zu wühlen und sie dann immer mal wieder aufzuwärmen, womöglich gar vermeintlich Schuldige immer wieder neu an den Pranger zu stellen, um sich selber ein gutes Gewissen zu machen und sich auf die Schulter klopfen zu können. Die Frage muss doch sein, was wir tun können, damit solche Dinge eben nicht mehr geschehen. Aus den Fehlern lernen, das ist ein alter Grundsatz der Menschheit, der nichts an Bedeutung verloren hat. Wir dürfen Fehler machen. Und wir werden immer wieder Fehler machen. Und ja, wir müssen nicht alle Fehler selbst machen. Wir können auch manche anderen überlassen. So hat Churchill ja mal sehr pointiert gesagt. Heißt eigentlich, wir können auch aus Fehlern anderer lernen. Nicht ohne Grund lesen wir in der Bibel von den Glaubenshelden eben nicht nur, dass sie eben dies waren, Glaubenshelden, sondern wir lesen von ihnen immer auch die anderen Facetten, die eben auch zu ihrem Leben gehörten. Die Fehler, die sie gemacht haben, die Schuld, die sie in ihrem Leben auf sich geladen haben. Das gehört immer dazu. Und eben diese falsche Richtung, diese Fehler gilt es zu erkennen und dann eben die notwendige Veränderung zu gestalten. Fehler sind ja eben nicht nur einzelne falsche Handlungen, sondern es sind oft ganze Systeme, die sich daraus gebildet haben oder ganze Denkweisen, die dauerhaft in die falsche Richtung führen. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 2, erneuert euer Denken. Raus aus den alten Denkweisen und Systemen. Da, wo es nötig ist, ändert es. Ändert auch Systeme, ändert eure Denkweise. Veränderung ist immer schwierig. Sie macht uns Bauchschmerzen. Die meisten Menschen mögen sie nicht. Sie mögen lieber so weitermachen wie zuvor. Und es ist immer leichter, Schuldige auszumachen und alles sonst beim Alten zu belassen. Keine Frage. Mir fällt auf, dass Jeremia nun diese Frage nach den Gründen für die große Dürre gar nicht stellt. Das hängt sicher zum einen daran, dass das Wissen um Wetterphänomene und die Zusammenhänge mit allen möglichen Faktoren damals noch gar nicht bekannt waren. Und so hat man eben immer sehr schnell dann übernatürliche Faktoren, Gründe dafür angenommen. In allen Kulturen finden sich religiöse Rituale, die dann zum Tragen kamen, wenn zum Beispiel solche Wassernotstände waren. Von den Indianern, das war ja so Aus der Kindheit erinnere ich mich daran, diese Regentänze, die man dann auch als Kind aufgeführt hat, nachgemacht hat sozusagen. Solche Dinge gibt es in allen Kulturen, gottesdienstliche Rituale, die helfen sollen, dass Gott sich wieder erbarmt und diese große Not beendet. Auffällig ist, die alttestamentlichen Propheten waren sehr aufgeklärt. Sie haben nicht einfach reflexartig eingestimmt, diese Rituale immer wieder aufzugreifen und zu gestalten. Für Jeremia ist das eben nicht einfach nur der König oder die Reichen und die Mächtigen oder die Priester und die Falschpropheten, die schuld sind an dieser Wetterkatastrophe, also nicht reflexartig die Schuldigen ausmachen. Und er fällt eben auch nicht hinein in diese Aufforderung, nun bitte schön die alten kultischen Rituale ablaufen zu lassen. Vielmehr macht er deutlich, es nützt nichts, jetzt nur ernst genug Gott anzuflehen, Gottesdienste zu feiern, damit er es wieder richtet. Nein, er sieht hinter der offensichtlichen Katastrophe ein tiefer liegendes Problem. Die große Trockenheit, sie hat eine bildhafte, tiefere Wahrheit. Das ganze Volk hat seine Lebensquelle verloren. Das Volk fand nicht mehr das Lebenswasser, das nur bei Gott zu finden ist. Kurzum gesagt, Jeremia hilft dem Volk zur Selbsterkenntnis, dass es eine Umkehr braucht, eine Neuausrichtung auf Gott. Gemeinsam bekennen sie ihre Schuld, ihr Versagen, ihre Gottlosigkeit, ihren Egoismus. Sie verweigern sich gemeinsam diesem Reflex, die Schuld bei anderen zu suchen. Und sie fragen vielmehr mit Jeremia, was waren unsere Fehler? Oder noch genauer, sie haben schon erkannt, dass sie auf falschen Wegen unterwegs waren, dass sie aneinander und damit eben auch vor Gott schuldig geworden sind. Und sie erkennen eben diese große Dürre als Sinnbild für eine viel tiefer gehende Glaubenskrise, ja Katastrophe. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Das ist eine von mir häufig mit Augenzwinkern gesagte Kalenderweisheit. Ja, und sie ist doch so wahr. Ich habe ja in der Morgenandacht in der letzten Woche schon einmal kurz erzählt, dass ich zurzeit mit zwei Personen aus einer anderen Kirchengemeinde der Region Gespräche führe. Hintergrund war, dass ich in die dortige Leitung eingeladen worden war, weil die sich in einer akuten Krise befand und sie hatten den Schuldigen schon ausgemacht. Aber auch sie haben sich dem verweigert, nun den an den Pranger zu stellen und weiterzumachen, ansonsten wie vorher, sondern sie haben mit ihm unter meiner Gesprächsleitung das Gespräch eben mit ihm gesucht. Und in diesem Austausch, in diesem Gespräch haben wir miteinander entdeckt, dass das Problem eben sehr viel tiefer liegt, dass das, was gerade die Krise ausmachte, nur an der Oberfläche war und dass darunter, was darunter lag, zu einer sich viel größeren Krise und Katastrophe entwickeln könnte. Und da war dann bei allen eben diese Selbsterkenntnis, dass sie Anteile an diesem unheilvollen Zustand hatten. Und so haben sie sich auf den Weg gemacht und sind in Gesprächen. Und mit zweien bin ich jetzt im Gespräch gewesen und das wird auch weitergehen noch, diese Gespräche. Gemeinsam haben wir im ersten Zweiergespräch entdeckt, was geschehen ist, was in diese schwierige zwischenmenschliche Situation geführt hat, die das Miteinander der ganzen Gruppe atmosphärisch stört. Da ist manches gar nicht mehr aufzudröseln, wie das so oft ist in der Geschichte von zwischenmenschlichen Beziehungen. Manche haben wir festgestellt, bei manchem haben sie sehr unterschiedliche Erinnerungen und wohl auch schon damals eben unterschiedliche Wahrnehmungen der Situation gehabt. Aber allein das einander zu sagen und da mal zuzuhören, ohne sofort wieder dagegen zu halten, und das ist nicht wahr und ich weiß es doch besser, sondern zuzuhören und wahrzunehmen, wie der andere das Ganze erinnert und wohl eben wahrscheinlich damals schon gesehen hat, das hat ihnen geholfen. Denn es gibt ja im zwischenmenschlichen Miteinander so viele Situationen, in denen es nicht nur die eine Wahrheit gibt, sondern eben immer nur unterschiedliche Sichtweisen auf die Situation. Und jeder eben hat eine andere Sichtweise und das ist dann seine Wahrheit, aber eben nicht die ganze. Und dann schaukeln sich die Dinge hoch, ein Mosaikstein kommt zum anderen. Der Groll wird immer größer, die Sicht auf den anderen immer enger und unbarmherziger, die eigene Verletztheit immer stärker. Das alles haben wir in diesem Gespräch miteinander recht konkret entdecken können. Und wir sind am Ende miteinander so auseinandergegangen, dass der eine, der der Ankläger des anderen ganz am Anfang der Geschichte war, nun selbst demgegenüber einen Fehler bekannte und um Verzeihung bat. Ein erster Schritt, dem weitere folgen müssen. Wir wollen an der Stelle weiterarbeiten, damit wir in die Zukunft gucken, wie können Sie da miteinander in der Leitung und in der Gemeinde unterwegs bleiben. Die große Katastrophe damals, zur Zeit Jeremias, die war mit diesem ersten Schritt der Selbsterkenntnis noch nicht beendet. Auch nicht durch die Buße, die Umkehr, die neue Hinwendung zu Gott. Wenn wir das Kapitel weiterlesen, dann können wir das entdecken. Eine große Trockenheit, das erleben wir ja auch zur Zeit, wird nicht durch ein etwas überdurchschnittliches Regenjahr wieder ausgeglichen. Und wie viel schwieriger wird es werden, die Klimaveränderung abzumildern, die menschengemachten Anteile auszugleichen. Das wird auch nicht einfach mit ein paar kleinen Maßnahmen anders werden. Und auch in Beziehungen wissen wir, wie lange es oft dauert, bis aus den ersten Schritten der Versöhnung tatsächlich vertrauensvolle und belastbare Beziehungen werden. Da ist vielfach schon der Weg bis dahin, dass man eben nicht mehr einander ständig mit der Faust in der Tasche begegnen kann, anstrengend und mühsam, sondern sich, wenn man sich begegnet, zumindest die Hand reichen und guten Tag wünschen kann. Dem geht aber eben, und das ist das Entscheidende, dem geht eben immer das voraus, dass ich erkenne, dass ich meine Anteile an der Situation habe. Mögen sie noch so gering sein. Und dass ich das auch gegenüber den anderen bekenne, die von der Krise mit betroffen sind. Und dass ich mich neu ausrichte, dass ich aus meinen Fehlern lerne. Und mich neu in die Zukunft richte und anders die Zukunft gestalten will. Für Jeremia und für Israel war klar, sie werden zukünftig nur mit Gottes Hilfe aus dieser schweren Not herauskommen und zukünftig ihr Leben nur mit Gottes Hilfe gestalten können. Und da dürfen dann auch so kantige und zugleich lockende Sätze in unseren Gebeten gesagt werden, so wie sie hier Jeremia für das ganze Volk formuliert hat. Wer hat schon einmal so von uns gebetet? Warum stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Lande und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt? Warum stellst du dich wie einer, der verzagt ist und wie ein Held, der nicht helfen kann? Du bist ja doch unter uns, Herr. Und wir heißen nach deinem Namen, verlass uns nicht. Wer sich so an Gott wendet, durchaus auch angriffig, ja, ihn anklagt, ihn provozieren will und provoziert, wer ihn an seine Versprechen erinnert. Wer das ehrlich tut, eben aus dieser Selbsterkenntnis, das und das und das ist ja alles bei mir falsch gelaufen, ja. Wer das also von Herzen tut, den wird Gott letztlich nicht unerhört lassen. Der wird eben auch in seiner Selbsterkenntnis weitergeführt. Wie gesagt, das Kapitel geht weiter. Gott bleibt erstmal noch hart und dadurch muss Israel auch ein Stückchen weitergehen, auch in dieser Selbsterkenntnis. Aber dem hilft Gott eben zu einem neuen Leben auf, zu einer neuen Ausrichtung auf. Mit neuem Mut und vor allem Gottvertrauen kann das Leben in Angriff genommen werden. Und dafür hat Gott in Jesus Christus uns einen Bürgen geschickt, Jesus Christus, der das für uns sozusagen eingeflockt hat am Kreuz. Die Fortsetzung der Sätze aus dem Kolosserbrief, die wir eben im Wechsel gelesen haben, diese Fortsetzung lautet: Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Wenn ihr nur bleibt im Glauben und in der Hoffnung. Und hier zur Ergänzung unsere Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dem kann ich nur noch eins hinzufügen.